ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Claudia Deeg und Frederik Merz.
Willkommen bei Politik Backstage, eine extra lange Ausgabe und mit Publikum, das ist was ganz Besonderes, aus dem SWR Pop-Up-Studio in der Mainzer Innenstadt. Und unser Gast heute, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, CDU-Politiker aus der Eifel und seit 55 Tagen im Amt. Herzlich willkommen, Herr Schnieder.
Danke für die Einladung.
Ja, ganz herzliches Willkommen hier im Pop-Up-Studio des SWR. Wir haben gerade eine Hitzewelle in Deutschland oder wie man bei der Deutschen Bahn sagt, die Klimaanlage in Wagen 23 funktioniert leider heute nicht. Im Wagen hierher hat sie aber funktioniert. Ging's gut?
Einwandfrei.
Perfekt, so soll das sein. Wir starten die Uhr und gucken uns an, mit wem wir es heute zu tun haben. Sie haben nämlich so einen Backstage-Ausweis umhängen.
Genau, den haben unsere Gäste hier immer und den gehen wir durch, was da drauf steht. Einmal der Name Patrick Schnieder, seit 2009 im Bundestag für den Wahlkreis Bitburg, 57 Jahre alt, verheiratet, von Beruf Rechtsanwalt, Hobby, zum Beispiel Orgel und Klavierspielen. Die Frage, wann haben Sie das letzte Mal Orgel gespielt?
Na, das liegt in der Tat schon bestimmt ein Jahr zurück. Also der letzte größere Auftritt war... Oder die beiden waren einmal ein Pontifikalamt mit Bischof Ackermann, musste ich aushelfen. Und das andere war die Hochzeit von Julia Klöckner, die ich an der Orgel begleitet habe.
Also zwei entscheidende Anlässe. Verstehe. Also scheinen Sie ja ganz gut zu spielen. Joggen und Bergwandern, das sind auch noch Ihre Hobbys. Geboren in Kilburg, aufgewachsen in Birresborn in der Vulkaneifel mit drei Geschwistern, zwei Brüder, eine Schwester. Und Sie leben in Arzfeld. Natürlich haben wir dann bei Google Maps mal gecheckt, wie kämen wir denn dahin? Und ganz ehrlich, um es mal so zu sagen, mit Öffis wäre es schwierig.
Genau, also Google Maps hat uns erstmal gesagt, die Route konnte nicht berechnet werden. Dann musste man bei mehreren verschiedenen Verkehrsverbünden nachgucken, wie man dann hinkommen könnte. Es war dann, glaube ich, eine 6-Stunden-Verbindung mit 4-mal Umsteigen. Weil wir jetzt hier im Flächenland Rheinland-Pfalz sind, wird das am Ende Ihrer Amtszeit anders sein?
Das glaube ich nicht, jedenfalls nicht mit den verfügbaren Verkehrsmitteln. Wir haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Bedingungen in Rheinland-Pfalz. Und in einem so dünn besiedelten Bereich ist es kaum möglich, einen flächendeckend attraktiven ÖPNV aufzubauen. Attraktiv heißt, dass die Menschen Spaß haben, damit zu fahren und jetzt nicht stundenlang warten müssen, bis ein Bus oder ein Zug wieder zurückfährt. Das ist einfach das Problem. Wir brauchen intelligentere Lösungen, um dort besser zu werden.
Ihr Bruder, CDU-Chef Gordon Schnieder, also CDU-Chef in Rheinland-Pfalz, der war hier im Pop-Up-Studio vergangene Woche zum SWR Aktuell Sommerinterview und er hat gesagt, es ist gar nicht so schlecht, wenn man ein Familienmitglied vielleicht auch in der Bundesregierung hat. Erstens. Und zweitens ist es keine schlechte Idee, jemanden dort zu haben, der weiß, wie das Leben auf dem Land ist. Wie groß ist da der Druck, vielleicht auch aus der Eifel, aus der Heimat, dass Sie da für Verbesserungen sorgen, was die Mobilität auf dem Land betrifft?
Das ist vor allen Dingen, stelle ich immer fest, ein Blick, den man auch innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings mal einnehmen muss. Da haben viele gar kein Verständnis dafür, dass in einem Wahlkreis wie meinem, der anderthalb Mal das Saarland an Fläche hat, nur eine einzige Bahnlinie durchfährt, nämlich die von Köln nach Trier. Und die ist bei der Flut auch noch davongeschwommen. In Berlin haben sie das Luxusproblem, ob die S-Bahn alle 5 Minuten und alle 7 Minuten fährt. Und dann stehen die schon auf der Zinne, wenn es nur 7 Minuten sind. Also den Blick dafür zu schärfen, dass wir ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben und deshalb auch ganz unterschiedlich umgehen müssen mit Mobilitätserwartungen und Anforderungen. Wir können nicht das gleiche Rezept in Ballungsräumen anbieten und umsetzen wie in ländlich strukturierten Gebieten.
Aber mal ganz ehrlich, ich meine, so persönliche Kontakte, die schaden ja auch nicht, oder? Das heißt ganz oft so, das bayerische Straßenverkehrsnetz ist auch deshalb so gut, weil die Bayern, also die CSU, so oft den Verkehrsminister gestellt haben. Und dann gibt es ja jetzt auch Verkehrsminister Wissing, ihr Vorgänger, kommt aus Landau, KI-Modellstadt dort in der Region. Das sind ja keine Zufälle.
Nein, natürlich nicht. Ich kenne die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz und ich kenne sie im Wahlkreis. Aber um mit einer mehr mal aufzuräumen, dass in Bayern so viel gebaut worden ist, ist die Schuld aller anderen Bundesländer, weil die keine baureifen Projekte in der Schublade hatten. Bayern das einzige Land ist und war, das eine solche Vorratsplanung hatte. Und wenn Sie Geld haben, aber keine Projekte, dann bauen Sie da, wo Sie schnell bauen können und Baurechte haben. Aber es ist von Vorteil, das sehe ich genauso, dass Sie einschätzen können, ob ein A1-Lückenschluss wichtig ist für eine Region oder ein Land oder ob Sie das aus einer Perspektive machen, wo Sie sagen, mir ist der achtspurige Ausbau des Münchner Rings wichtiger.
Der ist ja gerade in der Pipeline, schon ein bisschen länger, dieser A1-Lückenschluss, liegt gerade beim Bundesverwaltungsgericht. Können Sie irgendeine Art von Zeithorizont sagen? Sie haben gesagt, wenn wir Baurecht haben, dann geht es ganz schnell. Aber wann rollen die Bagger, sobald die Gerichtsentscheidung da ist?
Ja, wir haben ja zwei unterschiedliche Situationen hier zu beachten. Das eine ist die Rheinland-Pfälzische, das ist der Abschnitt von Kelberg bis Adenau, der liegt vom Bundesverwaltungsgericht. Da hat die Politik jetzt keinen Einfluss. Die mündliche Verhandlung sollte ja schon stattgefunden haben. Sie ist etwa ein halbes Jahr verschoben worden, weil man eine EuGH-Entscheidung abwarten will, die möglicherweise Einfluss hat auf diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Das ist jetzt der rheinland-pfälzische Teil. Wir haben ja noch einen Teil oder genau gesagt zwei Bauabschnitte, die von Nordrhein-Westfalen oder aus nordrhein-westfälischer Seite hier bearbeitet und betrachtet werden. Da sind wir noch nicht ganz so weit. Da sind wir mit einem Abschnitt so weit, dass wir vielleicht im nächsten Jahr mit dem Planfeststellungsbeschluss rechnen können. Und der andere hinkt noch ein bisschen hinterher.
Okay,
und
da klingt aber so, als würde in Ihrer Amtszeit, wenn wir jetzt von 4 Jahren ausgehen, da kein Bagger rollen, oder?
Ich versuche das ja gerade auf die einzelnen Abschnitte mal runterzubrechen.
In aber Rheinland, wir reden ja insgesamt nur über 25 Kilometer. Insofern ist mit
aber 25 Kilometer bauen Sie auch nicht auf einen Schlag. Mhm. Und wenn Sie Baurecht haben für 10 Kilometer, die Sinn machen und die den Verkehr durchaus ableiten kann, dann da, wo es aufhört, dann können Sie damit natürlich beginnen, wenn Sie Baurecht haben. Und das ist abhängig jetzt von der Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung auf der einen Seite. Und bei den anderen Abschnitten sind wir davon abhängig, dass zunächst mal ein Planfeststellungsbeschluss ergeht, der dann formell Baurecht schafft. Aber so sicher wie das Amen in der Kirche werden ja auch die beklagt werden, sodass wir uns vor dem Bundesverwaltungsgericht dann wiedersehen. Aber wir haben schon dafür gesorgt, dass wir nur eine Klageinstanz haben. Und damit spart man natürlich ein paar Jahre Instanzenzug ein. Das heißt, auch da könnte man überschaubar, wenn das so gelingen könnte, ich sage mal in anderthalb Jahren vielleicht Planfeststellungsbeschluss, dann nochmal anderthalb Jahre Bundesverwaltungsgericht. Auch da kann man noch in der Legislaturperiode dahin kommen.
Wir haben gehofft, Sie sagen uns, sobald das Gericht entschieden hat, übermorgen ist der Bagger da, aber so einfach ist es offenbar nicht.
Offenbar nicht.
Ja, lassen Sie uns, Sie haben es gerade schon gesagt, mit den Plänen, die bei den Bayern in der Schublade lagen, mal über diese 166 Milliarden Euro sprechen, die Sie jetzt zur Verfügung haben, um die Verkehrsinfrastruktur allein auf Vordermann zu bringen in dieser Legislatur. Es ist ja alles gar nicht so einfach, weil Geld alleine ist ja nicht das Problem. Sie haben es ja gerade schon mit Bayern beschrieben. Also oft geht Geld zurück, weil es nicht verbaut werden kann. Warum sollte das mit diesen 166 Milliarden besser oder einfacher werden?
Um das auch da mal runterzubrechen, von den 166 Milliarden gehen etwa 106, 107 Milliarden in die Schiene. Da haben wir 40 Hochleistungskorridore. Die waren bisher zwar im Plan, aber nicht finanziell hinterlegt. Das wird in den nächsten Jahren abgearbeitet. Da sind wir ziemlich sicher, dass wir das hinbekommen. Wenn ich bei den Straßenbaumitteln sehe, dann haben wir allein für die Brückensanierung in den nächsten Jahren Jahresscheiben von 2,5 Milliarden zur Verfügung. Und auch da sind wir auf einem guten Weg, dass wir das abarbeiten können. Aber wir müssen, da haben Sie vollkommen recht, in der Breite noch viel schneller werden. Und deshalb sind wir schon in den ersten Arbeiten dabei, dass wir das Planungs- und Genehmigungsrecht beschleunigen.
Sie haben gesagt, dass Sie überrascht waren jetzt mit der Amtsübernahme, wie groß dann doch der Investitionsstau ist, was die Infrastruktur angeht in Deutschland. Sie sei, Zitat, kaputt gespart worden. Sie selbst haben ja jahrelang die Schuldenbremse verteidigt. Bereuen Sie das heute?
Ich weiß nicht, ob das alleine an der Schuldenbremse liegt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann alles so lassen, wie es ist. Oder man fängt mal an, Prioritäten zu setzen und zu sparen. Das war auch im Wahlkampf meine Aussage. Ich hätte zumindest die Reihenfolge mal umgedreht, dass man zunächst schaut, was ist überhaupt möglich, aus einem Haushalt zu bewältigen, auch dann, wenn man Schwerpunkte setzt. Und das hätten wir auch in den zurückliegenden Jahren viel stärker machen müssen. Und dann, wenn es nicht reicht, wenn man sieht, da ist der Bedarf noch viel, viel größer, da muss man auch über solche Dinge nachdenken. Das haben wir ja auch getan.
Wir hätten gerne noch über das E-Auto gesprochen, das machen wir vielleicht hinterher. Jetzt erstmal eine kleine Ja-Nein-Antwortrunde. Ganz einfach, Sie sagen einfach Ja oder Nein und wir stellen Fragen.
Führerschein auf Anhieb geschafft, ja oder nein?
Ja.
Punkte in Flensburg, ja oder nein?
Ja.
Dann müssen wir nach dem Fahrer gar nicht fragen, wir dürfen jetzt nicht flüchten.
Hat Ihr Fahrrad einen Akku, ja oder nein?
Nein.
Schon mal Lastenrad gefahren, ja oder nein?
Nein.
Helmpflicht auf dem Rad, ja oder nein?
Nein.
Flugtaxis sind die Zukunft, ja oder nein?
Ja.
Am Ende der Regierungszeit der aktuellen Koalition ist Richard Lutz noch Bahnchef, ja oder nein?
Weiß ich nicht.
Okay, wir hatten. Sie haben gesagt, im Spätsommer entscheidet sich's, wenn ich Sie richtig verstanden habe im aktuellen Interview.
Aber das ist ja noch nicht die Frage, ob ja oder nein.
Nein, das stimmt. Aber was uns interessiert, auf welcher Grundlage treffen Sie die Entscheidung? Weil Bahnchef Lutz hat jetzt gerade gesagt, dass die Bahn bis Ende des Jahres, da ist er total optimistisch, das eigentlich gesetzte Ziel erreicht, bis Ende des Jahres. Dann gäbe es ja eigentlich gar keinen Grund, ihn zu entlassen.
Ich halte die Diskussion für vollkommen überzogen, die im Moment geführt wird. Es wird so getan, als würde man, wenn man einen Kopf austauscht, das ganze System auf eine andere Grundlage stellen. Und das ist eben nicht der Fall. Wir haben ein sehr komplexes System, wir haben eine sehr komplexe Lage und wir haben Schwierigkeiten an vielen Ecken und Enden. Und ich will mal ganz deutlich sagen, auch die öffentliche Hand ist ja nicht ohne Schuld an dem Zustand. Es geht auch um die Infrastruktur. Es geht aber auch um die Struktur des Konzerns, es geht um die Struktur der Gesellschaften. Ich habe mir das mal aufzeigen lassen, was es da gibt an Mutterkonzern, an Tochtergesellschaften. Als ich bei den Vorständen bei über 30 durchzählen war, habe ich aufgehört zu zählen. Da sehen Sie allein schon von der Verflechtung und von dem Personal her, wie kompliziert das ist.
Und auf welcher Grundlage entscheiden Sie, ob der Chef bleiben darf?
Und wir werden uns jetzt anschauen, wo wollen wir stehen mit der Bahn, wie kommen wir dahin? Und was müssen wir machen, um dorthin zu kommen? Und da spielt natürlich die Struktur des Personals, da spielen am Ende die Köpfe, aber da spielen auch andere Fragen eine große Rolle. Wenn wir uns das im Gesamtblick angeschaut haben, dann werden wir die Entscheidung treffen.
Es steht ja im Koalitionsvertrag, dass sich da was tun soll, aber möglicherweise gibt es Strukturveränderungen und der Bahnchef ist dann noch der Alte. So verstehe ich Sie jetzt.
Der Koalitionsvertrag sagt, dass wir uns vor allem die Struktur der Deutschen Bahn und ihrer Tochtergesellschaften anschauen und des Personals anschauen. Genau.
Gut, was die Leute wahrscheinlich am Bahnsteig mehr interessiert, als wie jetzt der Bahnvorstand genau zusammengesetzt ist, ist, wie man überhaupt verlässlich, pünktlich durchs Land kommt, zum Beispiel mit der Bahn. Beim Mittelrheintal gab es da zuletzt wirklich große Probleme in Rheinland-Pfalz. Am Mittelrhein gab es Streckensperrungen und Sanierungen, die waren sehr kurzfristig angekündigt. Kommunikativ lief da einiges schief. Im Landtag wurde daraufhin so ein Schienengipfel gefordert. Gibt es den?
Wir haben keine Einwände dagegen, so etwas zu machen, aber das zeigt ein Problem auf, bei all den Problemen, die wir dort haben. Kommunikation ist ganz wesentlich, auch bei Behinderungen und bei Verspätungen. Sehen Sie, wir haben vor, in den nächsten Jahren 106, 107 Milliarden Euro nur in die Bahn zu investieren. Und überall, wo Sie investieren, haben Sie eine Baustelle. Und überall, wo Sie eine Baustelle haben, haben Sie Beeinträchtigungen von Verkehr. Das wird nicht anders funktionieren. Es wird erstmal Beeinträchtigungen geben, bevor es besser geht. Aber die entscheidende Frage ist, wie kommuniziere ich das? Früh genug schaffe ich Ausgleichsmöglichkeiten, Angebote für den Kunden. Das ist das Entscheidende.
Entsprechend Kommunikation wäre ja dann auch wichtig, dass Sie zum Beispiel mit der Mobilitätsministerin Katrin Eder sprechen. Die hat damals unter anderem gesagt, es bräuchte so einen Gipfel. Diese Frage gab es aber aus dem rheinland-pfälzischen Ministerium in Ihre Richtung gar nicht.
Ich habe mit Frau Eder gesprochen, wir haben telefoniert, wir haben uns auch so unterhalten. Okay, wir sind uns einig darüber, dass wir besser oder dass die Bahn, wer auch immer da verantwortlich ist, dass wir besser kommunizieren müssen. Früher und besser.
Das Stichwort Attraktivität bei der Bahn und dazu gehört auch, das war nicht nur für Frederik, sondern für viele Familien in Deutschland sehr attraktiv, die Familienreservierung.
Ja, so ist es. Wir waren tatsächlich letztes Wochenende, meine Familie und ich, drei Kinder, bei Oma und Opa in Bayern. Sie wissen, was jetzt kommt. Also mit drei Kindern ist das finanziell besonders fies, dieses Thema Familienreservierung, was Claudia da gerade angesprochen haben. Wir lieben eigentlich Bahnfahren, aber die Familienreservierung war bis jetzt immer sehr fair. Ein Preis für alle, künftig fällt es weg. Heißt für mich und meine Familie, jetzt bei der Strecke, die wir da letztes Wochenende gemacht haben, 55 Euro hin und zurück. nur für die Reservierung, statt vorher 20,80 Euro. Preissteigerung 164%. Für Familien mit kleinen Kindern. Ist das das richtige Signal?
Ich habe mich dazu geäußert und habe meine Meinung dazu gesagt.
Sagen Sie sie gerne nochmal.
Ja, ich finde es zumindest schwierig. Ich finde es auch schwierig, in der jetzigen Zeit das zu machen, wo man Fahrplanwechsel hat, wo Hauptreisezeit ist. Ich will aber eins vorweg schicken bei dieser ganzen Diskussion. Die Bahn war, ist und bleibt das familienfreundlichste Verkehrsmittel, nach wie vor. Sie können Kinder bis 14 Jahre auf ihre Fahrkarte kostenlos mitnehmen.
Auf dem Rücksitz auch?
Vollkommen klar, im Flieger nicht. Ja. Im Flieger nicht und in anderen Verkehrsmitteln auch nicht. Die Bahn ist und bleibt ein familienfreundliches, vielleicht das familienfreundlichste Verkehrsmittel. Und dennoch kann man und muss man, wenn man anderer Meinung ist, diese Entscheidung kritisieren. Die Bahn, hat sie begründet mit Missbrauchmöglichkeiten, Anfälligkeiten, die sie wohl immer wieder beobachtet haben. Ich kann das bis ins Letzte nicht nachprüfen. Es geht immer einen Betrag von 12 Millionen Euro insgesamt. Nochmal, ich persönlich halte die Entscheidung zumindest für schwierig und für unklug.
Ein anderes Mittel, was sehr attraktiv ist in Deutschland, ist das Deutschland-Ticket. Das sollte eigentlich in der letzten Woche geklärt werden, wie es damit weitergeht. Das wurde jetzt vertagt, konnten Sie sich noch nicht richtig einigen. Am Ende geht es ums Geld. Wir haben gerade schon über das viele Geld gesprochen. Eigentlich schwimmen Sie ja in Ihrem Ministerium gerade im Geld. Da könnten Sie doch sagen, jo, machen wir. Es ist so attraktiv, es nutzen Millionen Deutsche.
Ja, ich sage das ja auch. Ich finde das eine
Erfolgsgeschichte. Aber Sie wollen sogar 1,5 Milliarden.
Ja. Manche Fragen sind nicht ganz so einfach. Ich finde das gut und ich würde es gerne verlängern. Das Geld, in dem ich angeblich schwimme, ist Geld für Investitionen und ist genau zweckgebunden. Das Geld fürs Deutschland-Ticket, das wir zusätzlich bräuchten, kommt gar nicht aus meinem Ressort. Sonst müsste der Finanzminister die Schatulle aufmachen und oder die Finanzminister der Länder. Das heißt, wir Verkehrsminister waren uns über die Richtung jedenfalls größtenteils einig, dass wir das fortsetzen wollen. Die Länder sagen, wir können nicht mehr geben als 1,5 Milliarden in Summe. Ich sage, ich persönlich kann nicht mehr geben als 1,5 Milliarden in Summe. Wir haben hohen Konsolidierungsdruck auf dem Haushalt. Aber das muss dann jemand anderes klären. Und dabei sind wir jetzt dabei, einmal eine Grundlage für die Zahlenermittlung dort zu finden. Das ist ja jedes Jahr ein neuer Kampf. Wie groß ist der Schaden und wie wird er berechnet? Wir sind da noch in der Rettungsschirmsystematik von 2019. Da sieht man, dass das alles etwas kompliziert und schwierig ist. Und da müssen wir schauen, wer denn die Mehrkosten, die in welcher Höhe auch immer dann entstanden sind, letztlich abdecken kann.
Darüber haben Sie aber Ende vergangener Woche schon zumindest im Endergebnis, ergebnislos darüber gesprochen. Könnte es sein, dass es am Ende nicht funktioniert und dass das Deutschland-Ticket verschwindet oder so unfassbar teuer wird, dass es keins mehr gibt?
Nein, es gibt theoretisch drei Möglichkeiten und über andere Dinge kann ich nicht reden. Es gibt die Möglichkeit, dass wir es fortsetzen, indem die öffentliche Hand die Mehrkosten ausgleicht, über diese 3 Milliarden hinaus. Da geht es, die genauen Zahlen stehen noch nicht fest, um eine Spanne von, sag ich mal, 400 bis 800 Millionen Euro. Die zweite Möglichkeit ist, dass man theoretisch die Nutzerfinanzierung erhöht, das heißt, dass das Ticket teurer würde. Bei dem Umfang von Mehrkosten redet man um einen Betrag, grob geschätzt 5 bis 7 Euro, wenn man so bei 65 maximal. Und die dritte Möglichkeit ist in der Tat, es würde scheitern. Ich glaube nicht, dass es scheitert, weil wir uns vereinbart haben im Koalitionsvertrag auf Bundesebene, dass wir es fortsetzen wollen und die Länder im Prinzip auch alle sagen, wir würden es gerne fortsetzen. Und dann sollte man zusammenfinden können.
Neben der Bahn, ein besonders wichtiger Transportweg, also wir reden jetzt über die Güter, ist der Schiffsverkehr. Gilt als umweltfreundlich, auch effizient. Wir haben ein Problem mit alten Schleusen, zum Teil auch an der Mosel, ja, 100 Jahre alt. Bundesweit sollten eigentlich bis dieses Jahr 50 Schleusen modernisiert werden. Zuletzt hat das nur, haben wir gelesen, bei 9 geklappt. Das heißt, die Frage stellt sich, wann werden die restlichen 41 fertig?
Wenn es nur 41 wären, wäre ich ja froh und glücklich.
Oh, es sind noch mehr.
Wir stehen auch da vor einem riesigen Sanierungsstau bundesweit. Und da ist die Mosel jetzt gar nicht das ganz große Problem. Da reden wir über zweite Mosel Schleusen kann man. Wir reden beim Nordostseekanal darüber, dass Moselschleusen überhaupt noch funktionieren. Eine Lebensdauer von so einem Schleusentor sind, habe ich mir sagen lassen, 80 Jahre. Wir haben welche, die sind 100 Jahre und älter.
Aus der Kaiserzeit.
Und, da kann man sich ausrechnen, dass das dann schwierig werden kann. Wir müssen da dringend ran. Und das wollen wir auch tun. Das ist eine Frage der Finanzmittel, die wir in den nächsten Jahren da zur Verfügung haben.
Aber ist es denn wirklich noch sinnvoll, da so viel zu investieren? Weil wir sehen Niedrigwasser, jetzt gerade wieder Hitzewelle. Rheinvertiefung ist immer wieder ein Thema, aber da heißt es dann auch, die ist sehr, sehr teuer. Und eigentlich müsste man ja ständig tiefer buddeln, weil weniger Schmelzwasser aus den Alpen zum Beispiel der Rhein perspektivisch immer weniger Wasser führen wird. Ist es denn wirklich noch sinnvoll, da zu investieren?
Ja, die Wasserstraße hat großes Potenzial, einmal in Richtung Klimaschutz, aber vor allem beim Transport großer, sperriger Güter, von Schüttgütern bis zur Windkraftanlage. Und das ist ja auch nicht das ganze Jahr über, dass wir Niedrigwasser haben. Auch damit muss man natürlich rechnen und umgehen. Rheinvertiefung steht im Bundesverkehrswegeplan, da laufen die Vorarbeiten ja im Moment. Das soll unbedingt angegangen werden, da sind wir dabei. Aber insgesamt hat die Wasserstraße ein Riesenpotenzial, das müssen wir einfach heben.
Aber das wurde zuletzt scheinbar nicht erkannt, gerade auch nicht hier in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen 10 Jahren, die Meldung kam gerade, wurden deutlich weniger Güter verschifft in den Häfen als zuvor. Also da müssen Sie offensichtlich Werbung machen für die Schifffahrt als Transportmittel.
Nein, das glaube ich nicht mal. Das ist ein sehr komplexes Problem, auch in dem Fall. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, was für Probleme es da zusätzlich gibt und wie man damit umgehen kann. Wir haben ein riesen Fachkräfteproblem in der Schifffahrt, auch in der Binnenschifffahrt. Wir haben neulich die erste Erlaubnis ausgestellt, dass man Schiffe ferngesteuert fahren kann. Das ist erst noch ein Probebetrieb, aber das ist sehr vielversprechend. Ich glaube, dass man peu à peu bis zum autonomen Fahren kommt. Und damit können Sie eine 8-köpfige Crew, die Sie nur zum Steuern brauchen, komplett ersetzen durch einen, der vielleicht nicht nur ein, sondern 3 Schiffe steuert.
Gehen Sie das
gesetzlich
an?
Da haben Sie,
dass das vom über das Pilot,
ja, wir haben diese Erlaubnis ja erteilt, gesetzlich. Das ist jetzt im Echtbetrieb, aber wird erprobt und das steigert sich. Also im Moment müssen da, glaube ich, nur 8 Leute wirklich an Bord sein. Wenn das sich jetzt bewährt hat, wird das halbiert und so geht das runter, bis wir tatsächlich einen Realitätsbetrieb haben im Schubverband. Also da sind richtige Massen, die transportiert werden, die weitergehen. Da sehen Sie das Potenzial. Das hat natürlich einen Kosteneffekt dann am Ende und es gibt für manche Güter gar keine Alternative zu transportieren. Also nochmal, da gibt es großes Potenzial, wir müssen das heben.
Wir sind kurz vor den Sommerferien, müssen wir auch noch über das Fliegen reden, weil Sie sehen sich als Klimaschutzminister, haben Sie in einem Interview gesagt, gleichzeitig will die aktuelle Bundesregierung dafür sorgen, dass Fliegen attraktiver wird. Das passt nicht zusammen.
Das passt sehr wohl zusammen, weil das eine mit
aber
dem anderen...
Aber wir sind uns einig, Fliegen ist, ja. ist klimaschädlich.
So wie das heute stattfindet, ja. Auch da findet Transformation statt. Ohne Fliegen funktioniert es im Moment nicht. Und Sie haben im Moment die Situation, dass mehr geflogen wird um uns herum und bei uns weniger. Das heißt, das Fliegen wird nicht weniger, nur weil die nicht mehr in Deutschland landen und starten, sondern die landen und starten im Ausland. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Große Frachten landen nicht mehr auf dem Hahn, sondern in Luxemburg, das ist nicht weit weg, oder in Brüssel. Und die Waren werden mit dem LKW und mit dem Sprinter zurücktransportiert. Wo ist da der Sinn? Das ist im Sinne des Klimaschutzes sicherlich nicht. Also es geht um den Wirtschaftsstandort Deutschland bei dieser Frage. Und die Transformation wird so oder so den Flugverkehr insgesamt erfassen müssen.
Das heißt, die Erhöhung der Luftverkehrssteuer nehmen Sie zurück, wie vorgesehen?
Wir haben uns vorgenommen im Koalitionsvertrag, dass wir die Erhöhung der Luftverkehrssteuer zurücknehmen. Ich habe den Finanzminister letzte Woche angeschrieben, dass er das möglichst schnell in die Wege leitet. Und das alleine wird noch nicht ausreichen, um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Flughäfen wiederherzustellen. Wir brauchen mehr Maßnahmen davon. Da müssen wir noch mehr hinterhergeben, damit wir wirklich eine Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland wieder haben.
Die Fahrradfrage will ich trotzdem noch stellen. Wenn Sie gerade gesagt haben, dass Sie beim Fliegen da vor allem auch aufs Thema Wirtschaft gucken, das wird beim Fahrrad wahrscheinlich ein bisschen anders sein, obwohl das auch ein Markt ist, der sehr wächst. Wie wichtig wird das Fahrrad in Ihrer Amtszeit? Sie haben einerseits neulich den Radverkehr zur Chefsache erklärt. Da gab es einen Gipfel bei Ihnen im Ministerium. Im Koalitionsvertrag steht aber nur ein klitzekleiner Satz drin, nämlich den Rad- und Fußverkehr werden wir als Bestandteil nachhaltiger Mobilität stärken und fördern. Klingt auch ein bisschen widersprüchlich.
Nein, zwei Anmerkungen dazu. Dass das Chefsache ist, ist der Tatsache geschuldet. Das war eine bisschen spaßhafte Bemerkung, aber im Kern ist sie richtig. Wir haben den Radverkehrsbeauftragten abmoderiert. Mhm. Wir wollen weniger Beauftragte.
Abgeschafft, ne? Nicht abmoderiert, abgeschafft. Den gibt es
nicht. Wir wollen in allen Ministerien weniger Beauftragte haben. Den gibt es erst seit 2013. Und damals hat er wirklich eine Berechtigung, weil der Bund bis dahin im Radverkehr fast nichts gemacht hat. Er ist nämlich nur zuständig für die Radwege, die an Bundesstraßen liegen. Der Großteil der Infrastruktur liegt bei Ländern und Kommunen. Wir haben uns aber, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, 2021 den nationalen Radverkehrsplan 3.0 gegeben. Der geht bis 2030 und da geben wir richtig viel Geld rein als Bund. Wir fördern im Moment über 3.500 Projekte überall im Land im Radverkehr, finanzieren die. Wir machen dieses Jahr eine Evaluierung und werden dann die nächsten Jahre auch noch finanziell begleiten. Und im KTF, auch das in dem Sondervermögen, haben wir auch zusätzliche Mittel bekommen für den Radverkehr. Also es wird dort stark weitergehen mit der Förderung des Radverkehrs in Deutschland.
Wenn wir ein Mitglied aus der Bundesregierung da haben, reden wir auch nicht nur über Ihr Kernthema, über die Verkehrspolitik. Gleich kommen wir noch auf andere Aspekte Ihrer Arbeit. Machen wir erstmal eine runde Satzvervollständigung. Also wir legen mit einem Halbsatz vor und Sie beenden ihn bitte.
Wenn mein Bruder Gordon, der CDU-Chef in Rheinland-Pfalz, nächstes Jahr Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden sollte.
Dann haben wir lustige Abende zu Hause, wenn wir mal zusammen sind.
Wenn mein Bruder Gordon und ich zusammen Auto fahren.
Dann sitze ich meistens am Steuer.
Als ich meine Marathon-Bestzeit von 3,26 gelaufen bin, war ich...
ziemlich am Ende, als ich im Ziel war. Es war hier in Mainz und es war furchtbar heiß an dem Tag.
Dass ich als Schirmherr des Eifel-Marathons in Wachsweiler selbst nicht mitlaufen muss?
Erleichtert mich ein bisschen, weil die Trainingsumfänge schaffe ich einfach nicht mehr und will ich mir auch gar nicht mehr zumuten. Und dass ich dafür den 10 Kilometer laufen kann und darf, erleichtert mich auch.
Langer Satz. Mein letztes Emoji an Friedrich Merz war?
Daumen hoch.
Dass Angela Merkel die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Außengrenzen kritisiert, finde ich?
Heute nicht mehr so ganz passend.
Dass ich mit 2,2 Meter größer als der Bundeskanzler bin, finde ich?
Hat die Natur so eingerichtet.
Mein Lieblingspodcast ist?
Der von Michael Bröcker, Table Media.
Da waren Sie gerade zu Gast und ändern ja vielleicht Ihre Meinung, nachdem Sie jetzt bei uns zu Gast waren. Mal gucken. Politik Backstage. Sie haben ja auch einen eigenen Podcast gemacht, der jetzt wohl pausieren muss, wenn wir das richtig verstanden haben. Der Name ist Eiffelturm Talk.
Genau, Eiffelturm mit 2 F. Sie hatten mal,
nein, mit einem F.
Mit einem F, Entschuldigung. Ja. Sie hatten mal eine Sonderfolge mit Julia Klöckner. Das war, als gerade die Ampel zusammengebrochen war. Da haben Sie darüber gesprochen, dass sie Ihnen diesen Spitznamen verpasst hat. Stimmt das wirklich?
Ja und nein. Aha. Es gab zwei Protagonisten, die unabhängig voneinander mir den Spitznamen verpasst haben. Der erste war Fritz-Peter Linden, Regionalreporter des Griechischen Volksfreunds, 2005. Und damals, der hatte so seherische Fähigkeiten, übrigens bis in die jüngste Vergangenheit. Damals hat er so ein Stück gemacht, wo steht, und die Überschrift war, wo steht der Eiffelturm demnächst? Ich stand, vor der Wiederwahl als Bürgermeister und er hat schon spekuliert, geht der nach Berlin.
Also hat Frau Klöckner eigentlich nur Zeitung gelesen.
Genau, ich glaube auch.
Ich glaube, sie hat die Zeitung gar nicht gelesen, weil das nicht ihr Verbreitungsgebiet ist. Den hat er benutzt, das war zum ersten Mal, war der in der Welt. Aber der hat sich richtig durchgesetzt, als Frau Klöckner mich als Generalsekretär vorgestellt hat 2011. Und da sagte sie relativ spontan, das merkte man auch so in der Abfolge, das ist ja lange da aus der Eifel, das ist unser Eiffelturm. Und dann ist das von den Medien sehr stark aufgegriffen worden. Dann hat sich das eigentlich durchgesetzt als Spitzname.
Dann lassen Sie uns doch, Sie kennen sie gut, über Julia Klöckner reden. Sie ist jetzt Bundestagspräsidentin. Wie macht sie ihren neuen Job Ihrer Meinung nach?
Ich finde, sie macht das ausgezeichnet. Das ist ja eine schwierige Situation, die wir dort haben im Plenum. Von der Aufstellung her, von ganz rechts bis stark nach links, mit entsprechenden Ansprüchen, manchmal auch mit Ausfällen. Da muss man eine harte Hand zeigen, aber ich glaube, die macht das sehr gut.
Wie beobachten Sie diese Debatte, die es gerade gibt, um das Hissen der Regenbogenflagge über dem Reichstag? Da gibt es gerade eine Debatte drüber. Bedauern Sie, dass die Flagge unten bleibt über dem Reichstag?
Nein, ich finde, dass staatliche Organe zunächst mal die Deutschlandfahne oder einen Deutschlandadler oder sonst irgendwas zu beflaggen haben. Das ist ja auch das, was das Jahr über stattfindet. Nun hat der Innenminister etwas geändert. Frau Faeser hatte gesagt, man kann an zwei Tagen im Jahr auf öffentlichen Gebäuden die Regenbogenflagge hissen. Das ist einmal der Diversity Day und zum anderen zum Christopher Street Day. Herr Dobrindt hat das auf einmal geändert. Und dann kann man sich einen aussuchen. Die Bundestagspräsidentin hat sich den, ich glaube, 17. Mai dann ausgesucht, das zu tun.
Ja, gut, interessant finden wir, wenn wir mit der Bahn fahren, sehen wir oft vor den Hauptbahnhöfen zwischen den DB-Fahnen die Regenbogenflagge. Ja,
haben
ist
Sie
ja
bei
ein Staatskonzern
auch kein Problem mit?
Das ist eine Aktiengesellschaft. Das entscheiden die selbst.
Okay. Sie sind 55 Tage im Amt. Wie war das eigentlich, als rauskam, Sie werden Verkehrsminister? Und offenbar hatte Sie ja wirklich niemand so richtig auf dem Zettel. Hat Sie das amüsiert oder waren Sie schon auch so ein bisschen beleidigt, enttäuscht? Hat man es Ihnen nicht zugetraut?
Nein, ich war der Einzige, der dicht gehalten hat. Auch mein Bruder als Landesvorsitzender sollte eigentlich vom jetzigen Kanzler informiert werden. Und am Tag vorher habe ich meine Mutter informiert, damit sie das nicht aus der Öffentlichkeit erfährt. Und da war er zufällig da und da habe ich ihn nur gefragt, hat Friedrich Merz sich schon angerufen? Nö. Und alle anderen haben das wahrscheinlich auch mit ihrer Partei vor Ort abgesprochen. Das war bei mir nicht so, deshalb ist es auch nicht durchgesickert. Und ich finde, das ist auch so, wenn man sich das in die Hand verspricht, wir halten dicht, dann macht man das auch.
Das ist interessant, das müssen wir jetzt schon noch einmal kurz fragen. Ihr Bruder hat uns erzählt, dass er, seit Sie Bundesverkehrsminister geworden sind, E-Mails bekommt zu Verkehrsthemen, weil Sie offenbar da auch so ein bisschen bekanntheitsmäßig jetzt auf ihn abfärben. Kann das Ihrem Bruder vielleicht auch helfen jetzt im Landtagswahlkampf?
Na, ich hoffe, dass das dann so ist. Ich weiß es nicht, aber es wäre schlimmer, wenn ich ihm schaden würde.
Also nach dem Motto Hauptsache Schnieder, der Nachname und so, das funktioniert dann im Wahlkampf. Werden Sie ihn aktiv unterstützen?
Na, im Rahmen der Parteiarbeit werde ich ihn natürlich unterstützen, das ist doch keine Frage.
Dann sagen wir an der Stelle, Dankeschön, Herr Schnieder, dass Sie mit uns Politik Backstage waren. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Ich danke Ihnen.
Nächster Gast ist Verena Huberts, die neue Bundesfrauenministerin.